Das Beeple Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Spielvorstellung.
Ja, hallo, liebe Beeple-Radiohörerinnen da draußen. Wir Klickenabendler Smuka und Matthias haben uns heute einen Gast zu einem Interview geholt und wollen euch den neuen Verlag, um den es geht, einmal vorstellen. Andi, worum geht es denn?
Wir haben uns vor der Messe in Essen ein neues Gesicht der Szene ausgesucht. Für mich tatsächlich aus privaten Gründen gar nicht so neu, aber in der Spieleszene ein neues Gesicht, den Stefan Droste, weil der ist jetzt beim Frech Verlag für das Spielportfolio zuständig. Und der Frech Verlag ist, glaube ich, in der Brettspielszene relativ neu. Das wird uns aber gleich alles der Stefan erzählen. Und wir dachten, wir machen so ein kleines Interview und so einen kleinen Ausblick, was denn im Oktober denn alles beim Verlag erscheint und was vielleicht in Zukunft bei dem schönen Verlag auch noch rauskommen soll. Und schauen uns einfach mal, machen mal so die Haube auf. Was ist denn der Freche Verlag? Hallo Stefan.
Hallo Andreas, danke für die Einladung. Hallo Matthias. Ich grüße mal in die Runde. Genau, wir kennen uns ja schon aus alten Rollenspielertagen, sage ich mal.
Tatsächlich kann ich in meinem Alter sagen, aus alten Rollenspielertagen. Ja, ich kenne dich und deine Frau von mehreren Cons und habe auch schon viel Rollenspiel, zumindest mit deiner Frau gespielt. Mit dir weiß ich gar nicht genau.
Müsste ich jetzt auch mal überlegen. Ich bin ja oft Spielleiter und ehrlich gesagt, da vergesse ich immer, wer meine Spielgruppe waren. An die Charaktere erinnere ich mich, aber ganz selten an die Menschen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist so ein bisschen mein Problem immer.
Und da hast du ja auch eine generelle krasse Vergangenheit im Rollenspielbereich, weil du warst da ja auch, glaube ich, schon mal als Redakteur hier und da tätig, ne?
Genau, das ist so ein bisschen die Art, wie ich eigentlich ins Verlagswesen reingekommen bin, ist ja über einen Rollenspielverlag, System Matters. Da war ich Redakteur, also angefangen habe ich ursprünglich als Autor beim Pegasus Verlag für Call of Cthulhu. Bin dann Redakteur dann geworden und habe nebenher mein Geschichtsstudium gemacht. Und damit war ich dann auch tatsächlich irgendwann mal fertig, trotz der ganzen Verlagssachen. Und dann dachte ich, Mensch, Verlag, Spiele, warum machst du sowas nicht auch beruflich? Und dann hat sich eine sehr schöne Möglichkeit ergeben, beim Frech Verlag nämlich anzufangen. Die Idee hatten, Mensch, wir wollen jetzt auch mal mehr Brettspiele machen, den Spielemarkt uns auch mal näher ansehen. Und so bin ich da gelandet.
Das heißt, die haben eine Stellenausschreibung gehabt, die du gelesen hast zufällig?
Ja, genau. Also tatsächlich wurde ich aufmerksam gemacht drauf von einer Freundin, die in der Gegend lebt und gesagt, hier, guck mal, das klingt doch noch was für dich. Und dann dachte ich, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Denn ich muss zugeben, auch ich hatte den Frech Verlag vorher nicht als Spieleverlag im Blick. Und das ist ja so, es gab ja auch noch sehr wenig Brettspiele in dem Sinne. Und war ganz überrascht und dachte, ja, auf jeden Fall, das gucke ich mir mal an. Bin dann nach Stuttgart gefahren. Ich komme ja gar nicht aus dem Süden. Ich bin ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, habe in Göttingen studiert und gefiel mir aber alles sehr gut, was ich da gesehen habe. Und naja, die Möglichkeit, wenn jemand sagt, du kannst jetzt hier eine Spielabteilung aufbauen, das ist natürlich eine tolle Chance. Und da überlegt man nicht zweimal.
Der Freche Verlag, den gibt es aber schon länger, ne? Also das ist ja nicht so, dass es den seit letztem Jahr gibt. Ich habe mal kurz bei Wikipedia gelesen, da steht, dass der 1955 aus einer Druckerei hervorging.
Ja, genau.
Das ist schon sehr lange.
Und tatsächlich ist der auch nach einem Herrn namens Frech benannt. Das hat sich dann irgendwie so übernommen. Und der hat, ich glaube, mit Modellbausätzen und sowas angefangen in den 50ern und hat sich dann aber nach und nach eben so doch sehr gemausert. Die Druckerei ist inzwischen nicht mehr Teil des Verlags. Die haben wir inzwischen outgesourced. Aber der Verlag wächst weiter fleißig. Und es ist eigentlich ursprünglich ein Buchverlag. Es ist ein Kreativverlag, ein Hobbyverlag. Entsprechend auch dein Hintergrund, den du hast, Andreas. Wer jetzt ein Video hat, sieht das gehäkelte Schaf und vielleicht noch einige gebastelte Dinge. Also es geht da viel um Basteln, Handarbeit, aber auch Lifestyle, es gehört auch dazu, diese Dinge. Und da ist mal die Frage natürlich, ja, wie kommt man von da in Richtung Spiele? aber...
Es könnte mit den Rätselspielen zu tun haben, weil ihr habt auch die Marke Top und die kenne ich tatsächlich. Mit der bin ich auch schon in Berührung gekommen. Die haben viele Bücher, haben aber auch ein paar Bücher, wo man dann halt, weiß nicht, ob es einen allgemeinen Begriff gibt. Ich sage immer Escape-Exit-Spiele, aber das sind ja teilweise eingetragene Marken. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wo man Rätsel lösen muss. Das habt ihr ja auch als Reihe.
Ja, genau. Werden sie auch also Escape-Spiele, Exit sind die anderen Kollegen aus Stuttgart, die damit ganz gut fahren. Genau, damit haben wir im Grunde den Einstieg in den Spielebereich gemacht, weil der Frechverlag im Grunde ein Trendverlag ist. Also wir gucken wirklich immer sehr darauf, was wollen die Leute gerade, was ist gerade im Trend, was sind gerade neue Sachen, mit denen sich Menschen in ihrer Freizeit beschäftigen. Und eines Tages hieß es ja, es sind Escape Rooms. Escape Rooms sind ein neuer Trend. Wir erinnern uns, es war so, vor einigen Jahren kam das plötzlich auf und war dann die ganze Schrei. Und dann dachten wir, Mensch, das muss man doch eigentlich auch umsetzen können für zu Hause. Und zumindest dann haben wir eben eine Buchreihe gehabt, die Escape Adventures. Die gibt es noch als Escape Experience jetzt auch noch als Non-Books, als Adventskalender, als verschiedene Spiele. Und waren dann auch mit die Ersten, die dann eben Escape-Spielbücher auf den Markt gebracht haben. Und von da aus hat sich das Ganze eigentlich weiterentwickelt. Und das ist auch ein Standbein, das wir auch weiterhin gerne haben und gerne pflegen, Rätsel und Escape. Und das wollen wir jetzt eben erweitern, noch mal festgestellt haben, Leute spielen zu Hause inzwischen auch noch deutlich mehr. Und das Brettspiel ist doch, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, in den letzten, seit Siedler von Catan, sage ich mal, ja doch deutlich, deutlich in die Breite gegangen in der Gesellschaft. Ja.
Das stimmt, wobei Siedler von Catan ja auch schon ein Klassiker ist, ne? Von 1995, schon ein paar Jährchen her. Aber da hast du voll und ganz recht. Und ihr startet gar nicht mit so wenig Neuheiten. Also ihr habt ja im Herbst schon ein paar Neuheiten angekündigt. Und da ist, glaube ich, so wild gemischt alles dabei. Da ist eine Eigenentwicklung dabei, da ist eine Neuauflage dabei, da ist natürlich auch ein Quizspiel dabei und ein Klassiker, den Olli und ich neulich mal mit der ganzen Historie besprochen haben, den Spielevater. Vielleicht gehen wir da mal die Neuheiten so ein bisschen durch, was denn so da kommt.
Ja, wo fangen wir denn am besten an? Also ich sag mal, am klassischsten, sagen wir am Fortführung unserer Reihen sind die Fallakten. Da bringen wir eine neue, also Fallakten. Da gibt es bestimmt auch einen Oberbegriff für diese Genre. Also das sind meistens so Kisten mit realistisch aufgemachten Beweismitteln in irgendeiner Form. Ja, mit Briefen und aber auch mit was da ist man ein Schlüsselanhänger dabei, ein Kugelschreiber, irgendwelche zusammengefalteten Dinge und man bekommt eben alles auf den Tisch und muss dann eben einen Kriminalfall lösen aus all diesen Handouts, sag ich mal, als Rollenspieler.
Wie als hätte man, als wären da zwei Detektive oder Polizisten gewesen und die haben die Akte dagelassen und dann muss ja, man genau. Selbst gucken, was haben die denn rausgefunden.
Genau, und da haben wir die Cybercrime-Files, wo wir das Ganze eben noch so ein bisschen in die Internet-Cyber-Kriminalitätsrichtung drehen, das Geheimnis der Hackerin. Da haben wir auch einige in der Backlist, die auch ja, ein paar sehr schöne Fälle sind. Wir haben etwas, was du, glaube ich, erwähnt hast, da sind wir besonders stolz drauf, sozusagen unser Flaggschiff für den Herbst, ist Dawn Under. Habt ihr darüber schon gesprochen? War es das, was du meintest?
Ja, das meinte ich mit Neuauflage. Ich war tatsächlich erstmal verwirrt, weil das Spiel gab es ja schon mal vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und zwar hieß es damals Dicke Luft in der Gruft vom Zoch Verlag. Ich glaube, die Grafiken hat damals gemacht die Doris Matthäus, glaube ich sogar, müsste das gewesen sein. Mhm. Und das hat vor ein paar Jahren wohl letztes Jahr, ne, in Amerika wurde das neu aufgelegt, komplett neu designt als Dawn Under.
Genau, das ist dasselbe Spiel, die Lizenz des Software-Lags ist ins Ausland gewandert und das ist ein bisschen kurios, weil es ja von Norbert Pröner ist, also es ist ja eigentlich eine genuin deutsche Spieleentwicklung. Jetzt sind wir aber sozusagen wieder diejenigen, die Lizenz aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland bringen und eben in der neu designten Version als Dawn Under, aber es ist Dicke Luft in der Gruft, so heißt auch der deutsche Untertitel und das fanden wir sehr, sehr cool, weil es ja, ich fand einfach, es ist ein Memory-Spiel, also Memo-Spiel, Memo ist nämlich auch, muss man sehr aufpassen.
Redakteursfehler.
Es ist wie der Klemmbaustein, muss man sehr aufpassen. Memo-Spiel, was aber eben auch, fanden wir deswegen interessant, weil es eben auch für Erwachsene nicht langweilig wird. Das war immer so ein bisschen mal so, ja, Memo ist zwar toll für Kinder, aber ich habe mich persönlich ganz oft gelangweilt, weil ja, okay, da steckt wenig mehr Spielprinzip hinter. Und das macht eben dicke Luft in der Gruft, also auch anders. Wer es nicht kennt, also ihr habt darüber gesprochen, aber wer es nicht kennt, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr süß gemachtes Spiel, wo man seine Vampirmarker in farbig markierte Gräber auf so einem 3D-Friedhof unterbringen muss. Ich habe ein besonderes Talent dafür, bei diesem Spiel immer die Gräber aufzumachen, in die ich selber zwei Runden davor Knoblauch reingelegt habe. Das schafft keiner außer mir, aber das macht schon sehr Laune.
Also man muss sich da viele Sachen merken und es gibt so kleine Mini-Särge und Knoblauch und Farben. Und ist ein Klassiker, der rausgekommen ist, ich gucke gerade mal, 2004. Das heißt, den kennt heutzutage eigentlich keiner mehr, der nicht länger sich mit Spielen beschäftigt tatsächlich, okay. Weil es ja schon 18 Jahre auf dem Buckel hat.
Das stimmt. Ist
schon viel.
War damals aber auch, ist damals deutsches Kinderspiel geworden, wenn ich nicht irre, und war auch für Kinderspiel des Jahres nominiert. Und ich hoffe natürlich, deswegen spreche ich es in dieser Runde nochmal so groß an. Ich hoffe, ihr habt ein paar Zuschauer, die das noch zu würdigen wissen und das dann vielleicht auch in Essen sich direkt nochmal in der neuen Version angucken mögen.
Ich mag das auf jeden Fall auch prima und es hat mich perfekt daran erinnert. Ich habe ja hier die Nachwuchs direkt im Haus, die Nachwuchsbrettspieler. Und meine Tochter kennt das noch nicht mit ihren 4 Jahren, aber vielleicht kann man das demnächst mal angehen tatsächlich.
Ja, also ich fand es sehr witzig auf jeden Fall.
Auf jeden Fall auch immer super, dass Klassiker weiterhin auf dem Markt bleiben, auch nach so langer Zeit.
Ja, und wir hatten tatsächlich eine unserer Key-Accounterinnen vom Vertrieb, die meinte noch, ach, das kennt sie noch, das ist ja super. Also es gibt da draußen auch noch Leute, die auch noch ein bisschen jünger sind sogar, die das sogar noch kennen.
Ihr habt auch ein Würfelspiel im Portfolio. Das heißt, ihr versucht wahrscheinlich auch mit dem Start so ein paar verschiedene Genres zu bedienen, damit man halt auch bekannter wird. Und vielleicht lag euch das natürlich auch zufälligerweise vor. Und Würfelspiele sind seit so gefühlt 7 Jahren auch weiterhin trendy, weil sie dann doch viele rauskamen, die zwar Ähnlichkeiten zum altbekannten Kniffel Yahtzee hatten, aber dann doch vieles anders gemacht haben und modernisiert worden sind. Um was geht es denn bei Kunterpunkt, das wuselige Würfelspiel bei euch?
Genau, du hast völlig richtig, völlig recht. Wir versuchen tatsächlich so ein bisschen breit aufzustellen und ein Programm zu haben, wo für alle was dabei ist. Also nicht nur drei große Boxen, sondern auch was für verschiedene Geschmäcker. Und Kunterpunkt ist eben ein Roll-and-Write-Spiel, also ein Würfelspiel, bei dem einmal für die Gruppe gewürfelt wird und jeder wählt sich sozusagen einen Würfel aus, den er eben einträgt auf seinem Wertungsbogen. Und der Witz dabei ist, es hat so ein Käferthema, wie der Name schon sagt. Und die Julia Thiemann und Christoph Waage, die das geschrieben haben, die hatten da die witzige Idee, warum eigentlich trägt man bei diesen Spielen immer Zahlen ein, wenn man doch eigentlich Punkte auf seinem Würfel drauf hat, also die Pips. Und dementsprechend haben wir dann eben Reihen von bunten Käfern und entsprechend farbige Würfel. Und wir müssen versuchen, diesen Käfern Punkte auf den Rücken zu malen, wie so Marienkäfer etwa. Und dürfen dabei aber auch diese Punkte neu arrangieren. Wir können zum Beispiel aus einer 5 können wir eine 2, eine 2 und eine 1 machen. Wir nehmen also die 2 von der Seite und den einen Punkt aus der Mitte und setzen die zusammen, können dann nachher nochmal was drüber malen. Und dadurch neue Zahlen zusammenbasteln, eben aus verschiedenen Würfelergebnissen. Das fand man einen sehr kreativen Ansatz und auch eine Art, wie man so eher abstraktes Würfelspiel mit einem schönen Thema auch verbinden kann. Und das ist sehr witzig. Und der Clou dabei ist, das fand ich sehr spannend, dass man eben am Anfang noch nicht weiß, wie die einzelnen Zeilen gewertet werden. Sondern auch das schaltet man erst nach und nach frei, indem man auf so einer Käferwiese Schritte abträgt und dann verschiedene Wertungskriterien freischaltet. Also das Motto, in dieser Zeile werden nur kleine Zahlen gewertet, in dieser Zeile muss es eine Straße sein, in dieser Zeile nur 5 oder so. Das heißt, ich trage erstmal ein, habe so im Kopf, was habe ich so ungefähr vor, bastle es zusammen, gucke dann im Laufe des Spiels, welche Wertung passt jetzt am besten wohin und muss meine Strategie im Laufe des Spiels immer wieder neu justieren. Man merkt schon, das ist so das Kennerspiel aus unserer Riege, wo ich sagen würde, das hat den höchsten Anspruch an taktische Finesse aus unserer Reihe hier.
Ab 9 Jahren habt ihr das angegeben?
Ja, es gibt, wir haben alle sehr kluge 9-Jährige in der Gegend. Also sag mal, man kann gewissermaßen verstehen, kann man es mit 9-Jährigen, man kann es spielen. Ich glaube aber auch, dass auch ältere und erfahrene Leute sozusagen die Spieltiefe dann ausloten können, die dahinter steckt.
Jetzt habe ich gerade im Hintergrund eine Sache festgestellt bei all euren Neuheiten. Ihr habt ja witzigerweise gar nicht Frech Verlag auf dem Cover stehen, sondern bei allen habt ihr das Top als Marke draufstehen. Wie kommt das denn?
Das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst. Das hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich es als allererstes anspreche und habe es dann wieder vergessen. Weil das muss man eigentlich sagen. Ich glaube, wenn man auf der Straße fragt, würden Leute uns als den Top-Verlag bezeichnen. Ah. Weil das die Marke ist, die zu den 90% der Produkte des Frechverlags gehören. Wir haben noch eine andere Marke, Busse Seewald, die ein anderes Segment bedient, die eben eher Wohnen und Kreativwohnen neben Lifestyle in diese Richtung haben. Aber alles andere, was so eben mit kreativer Freizeitgestaltung zusammenhängt, das wird unter der Marke Top vertrieben. Das ist sozusagen unsere große Marke, die zum Frechverlag gehört. Es kommt auch aus dieser Modellbaurichtung, aus der der Verlag entstanden ist, von den Top-Segel, von Segelschiffmodellen. Und das hat sich daher, gibt es immer oben so ein kleines Segel auf den Produkten oben in der Ecke, wo Top steht. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, das muss man immer erklären. Das ist der Frechverlag, aber es sind Top-Produkte, Top-Spiele vom Frechverlag,
ja. Ja, spannend. Man hätte ja auch sein können, dass ihr eine neue Marke aufmacht, die dann assoziiert wird mit Spielen. Aber ihr habt halt euch jetzt, jeder Verlag macht das ja immer anders, entschieden, die Marke zu nehmen, die man schon kennt, richtig, damit die Leute vielleicht dann die Spiele ausprobieren. Das ist ja immer verschiedene Art und Weise, wie man Marken angeht.
Ja. Genau, da haben wir auch drüber diskutiert und dachten aber, das ist so eine alte, eben auch im Handel auch bekannte Marke. Wenn wir die jetzt über Bord werfen, dann sind wir komplett neu irgendwo und müssen wirklich bei Null anfangen. Und so haben wir zumindest schon mal einen kleinen Vorsprung. Zumal die Escape-Reihe auch schon sehr gut gelaufen ist unter diesem Logo.
Jetzt gibt es bei den verschiedensten Verlagen ja nicht nur Neuauflagen und Eigenentwicklung mit Autoren, sondern der ein oder andere Verlag veröffentlicht auch mal ein Spiel, wo gar kein Autor draufsteht, weil das teilweise eine Redakteursarbeit war, wie das Spiel entstanden ist. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt hier so ähnlich bei euch entstanden ist, aber ich habe auch keinen Autor gefunden. Und zwar von der Neuheit Chaos im Museum. Die Antwort liegt auf dem Tisch. Das ist ein Quizspiel. Ist das eine Redakteursarbeit von euch?
Zur Hälfte, sage ich mal. Also die Grundidee stammt von einer Autorin, die mit der wir mal gesprochen hatten, deren Idee landete bei uns so in der Schublade und lag dann da eine Weile. Und dann haben wir selbst ja unsere eigene treffende Spielidee entwickelt. Da sind wir dann sozusagen drauf gekommen, Mensch, da gab es doch was, was so ähnlich war schon mal. Das können wir doch sicherlich irgendwie kombinieren. Das ist dann auf diese Weise so entstanden. Von daher ist es dann der Rest des Konzepts ist dann in der Redaktion entstanden, genau.
Also eine Kooperation zwischen Autor und Redaktion in dem Fall.
Genau, das gibt's auch. Tatsächlich ist es für uns auch oft so, dass wir ja innerhalb der Redaktion auch über neue Spielideen nachdenken und dann auch schauen, was könnte man daraus machen, ja.
Ist es denn ein ganz normales Quizspiel oder weil du gemeint hast, die Idee gab es schon mal, hat das einen speziellen Kniff?
Das hat einen speziellen Kniff, natürlich. Also die Idee ist, dass wir, also erstmal ist es klassisch, wir haben also ein Kartendeck mit Quizfragen, gibt es dann in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, es werden immer Dinge gesucht in diesem Museum. Der Kniff ist, dass wir die Antwort nicht einfach reinrufen oder sagen, wenn wir sie wissen, sondern dass wir das gesuchte Objekt eher auf dem Tisch finden müssen. Und da breiten wir dann, ich glaube, es sind insgesamt 300 formgestanzte Pappplättchen aus.
Ja, okay.
Also es ist eine Litfaßsäule und ein Handy und ein Computer und ein Atlas und so weiter, alles eben illustriert. Gestanzt und hat man so eine Art Wimmelbildoptik auf dem Tisch mit ganz vielen Dingen. Und angenommen, ich weiß jetzt Antwort auf die Quizfrage, dann muss ich es erstmal noch auf dem Tisch finden und als allererstes dieses Objekt zeigen, es rausnehmen, bevor es jemand anderes kriegt. Und das, da verbinden wir sozusagen daher diese zwei Ideen, ein Quizspiel und ein Wimmelbildspiel miteinander.
Da sind wir sehr, sehr gespannt. Gegenstände dann nur zu einer Frage zugeordnet oder auch doppelt teilweise dann?
Es gibt die Gegenstände haben, zu jedem Gegenstand gibt es eine Frage. Es gibt aber welche, die sind sich vergleichsweise ähnlich und wo man denkt, okay, es könnte der oder der sein. Also schon darauf geachtet worden, dass es so sozusagen so überlappende Möglichkeiten gibt, was es sein könnte. Es ist nicht völlig klar, ist ja, okay, es gibt hier eh nur eine einzige Frucht auf dem Tisch, also wird es wohl die sein. Sondern da gibt es immer so eine kleine Auswahl dazwischen. Aber prinzipiell gibt es sozusagen für jeden Gegenstand, soweit ich informiert bin. Da müsste ich jetzt mal rein, ob nicht irgendwo der Autor noch was reingebaut hat, gibt es da eine einzige Antwort. Ja.
Dann habt ihr von der lieben Rita auch eine Neuheit rausgebracht. Oder beziehungsweise bringt es jetzt raus. Und anscheinend hat es die Rita irgendwie dieses Mal mit Süßigkeiten an sich gelockt. Das Spiel heißt nämlich Crazy Donut Party.
Genau, die Rita steckt ja immer voller Ideen. Das, was wir dann von ihr bekommen haben, war ein sehr spannendes Reaktionsspiel. Das ist auch was für jüngere auch durchaus geeignet. Das Grundprinzip ist im Grunde so, dass man hat ein Wasser in der Mitte und es werden von einem Stapel, also jeder hat so einen kleinen Stapel vor sich mit quadratischen Plättchen und die werden dann nach und nach immer aufgedeckt. Und zwar möglichst schnell. Wir sollen das immer zack, zack, zack immer aufdecken, immer in die Mitte. Und auf jedem Stück ist ein Viertel von einem Donut drauf. Und wenn ich meine, jetzt gerade liegt auf dem Tisch ein kompletter Donut, dann haue ich auf den Buzzer und suche die vier Teile zusammen. Und wenn ich recht habe, nehme ich die zu mir. Wenn ich falsch liege, kriege ich sozusagen einen Minuspunkt und lasse einen Teil davon als Minuspunkt bei mir liegen. Klingt erstmal einfach. Es gibt eigentlich, Donuts haben natürlich verschiedene Farben, verschiedene Glasuren, zum Teil auch verschiedene Größen. Das heißt, nur weil die Farbe stimmt, da ist ein blauer Donut, nehme ich den, da gibt es aber auch einen kleinen, mittel, etwas größer als mittel und groß. Und dann gibt es noch zum Teil verschiedene Streusel, auf die man auch achten muss. Und natürlich muss es schnell gehen und dann vertut man sich gerne mal. Und da ist auf jeden Fall immer was los am Tisch bei Crazy Donut Party.
Bleiben da alle Karten offen oder ist das auch ein Merkspiel, ähnlich wie bei Mama Mia, dass man das gemerkt haben muss, dass das da war?
An sich bleiben die erstmal offen. Es gibt aber auch einen anderen Spielmodus, wo man sozusagen auch als Memory-Variante spielen kann, wenn man das gerne möchte. Das erste ist sozusagen das Reaktionsspiel. Gibt aber auch eben eine Möglichkeit, ich sage, ich lege sie erstmal alle verdeckt schon mal offen als ein Feld und muss dann gucken, ob ich vier passende zusammen aufdecke. Das geht beides. Standardmäßig ist es diese Reaktionsspielvariante.
Mir ist natürlich vor allem etwas aufgefallen, ein Spiel, dem sogar ein zweiter Podcast im Bibelradio gewidmet wird. Denn der liebe Spielevater hat mit dem Entwicklungsstudio, glaube ich, auch einen Podcast geführt. Und zwar ist das ein Spiel, was nicht nur vom Plot interessant ist, sondern auch optisch schon ordentlich was hermacht. Ich habe dann nämlich ein Teaser-Video gesehen. Und zwar ist das die Schriftrolle der Geheimnisse, Schatten über Lysaria.
Ja, richtig. Also da konnte ich, da schlägt man eigentlich so Rollenspiel und Fantasy-Herz natürlich direkt höher. Das war eine Idee tatsächlich, die bei uns im Frechverlag entstanden ist und wo wir dann ein sehr passendes Autorenteam finden konnten. Das Team von der Apex Ideenschmiede. Es waren exakt die richtigen Leute für den Job und die waren mit Feuereifer bei der Sache und haben dann ein schönes Spiel entwickelt, was im Grunde auch eine Art Wimmelbild-Rätsel-Escape-Spiel in dem Sinne ist, aber mit einer anderen Darreichungsform, nämlich das Spielfeld ist eine Schriftrolle, die ist tatsächlich ganze 1,80 lang, wenn man sie ausrollt. Beim Nachfolge werden wir vielleicht uns an die Tischgrößen deutscher Haushalte orientieren und 1,60 machen, aber 1,80 ist auf jeden Fall eine schöne Hausnummer. Und wir verfolgen da die Geschichte von vier Heldinnen und Helden in einer Fantasy-Welt, die es geschafft haben, das weltrettende Artefakt aus den Händen des Bösen zu stehlen und es jetzt nach Hause bringen müssen, bevor sie von den Häschern eingeholt werden. Und die Idee ist im Grunde, wir haben so eine wirklich schön gestaltete Landkarte, Martina Nowak hat die gezeichnet, sehr, sehr liebevoll und detailliert. Und wir fangen eben links an und mit jedem Bereich, den wir freispielen, rollen wir die Karte weiter auf und entdecken diese Fantasy-Welt sozusagen Schritt für Schritt auf der Reise zurück nach Hause und haben dann unsere Charakterbögen und unser Rätselbuch, wo wir Rätsel gestellt bekommen. Das sind meistens so Worträtsel, wo man um die Ecke denken muss. Also ich wache über dem steinernen Nase, die irgendwie bei Mitternacht kräht oder so. Ich sage, ja, was soll das heißen? Und dann guckt man sich eben auf die Wimmelbildkarte an, was könnte das sein? Was könnte hier gemeint sein? Und wenn ich glaube, ich habe das Element gefunden, um das es geht, schlage ich nach und dann bekomme ich, wenn ich richtig liege, sozusagen den nächsten Teil der Story zum Vorlesen oder zum Lesen und bekomme Punkte. Und wenn ich genug Punkte habe, kommt der nächste Teil der Karte und dann der nächste Rätselbereich. Die Schwierigkeit steigt natürlich, weil die Rätsel beziehen sich immer auf den gesamten aufgedeckten Bereich und der wird mit der Zeit größer. Das heißt, am Anfang ist es noch recht einfach, weil da kann ich alles gut erblicken, aber später wird es schon kniffliger, da vorwärts zu kommen. Und da sind wir sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Ich glaube, das ist was man in der Hand gehabt haben muss oder gesehen haben muss, auf jeden Fall, damit man es einmal verstanden hat. Ja.
Es gibt bei YouTube auf jeden Fall ein wie nennt man das, wenn es nur ausgepackt wird, um das Material zu zeigen, ich komme gerade nicht drauf.
Ein Unboxing,
da sieht man mal, wie groß diese Rolle ist. Habt ihr das irgendwie mechanisch gelöst, dass die Rolle sich halt nicht selbst wieder aufwickelt, während man es spielt, oder legt man dann einfach irgendwas drauf?
Da hatten wir auch gedacht, dass es ein Problem wird, aber tatsächlich war das gar nicht so das Problem. Die Holzstäbe sind ja links und rechts und am Anfang müssen wir es drauflegen und glatt streichen, aber tatsächlich ist die ist nicht so eng maschinell eisenhart gewickelt, dass die sich sofort wieder zurückschnackt. Also das geht tatsächlich ganz gut.
Und eine Lupe liegt auch bei, sieht man da.
Lupe ist dabei, genau.
Und wie oft kann man das spielen,
Ja, genau, da hatten wir eben auch drüber gesprochen. Wir fanden es auch schade, immer, das ist die erste Frage, ja, aber Rätsel kann ich ja dann nur einmal spielen. Weil, ja, das stimmt. Es ist hier natürlich auch so, sobald ich einmal alle Rätsel gelöst habe, bin ich durch mit dem Spiel. Aber dadurch, dass ich sozusagen eine gewisse Anzahl an Punkten brauche, um das nächste Gebiet freizuschalten, muss ich nicht alle Rätsel lösen, um einen Durchlauf zu schaffen. Wir haben so gesagt, so ungefähr 3 Durchläufe brauche ich wahrscheinlich, um alle Rätsel einmal gespielt zu haben, weil ja auch jeder Charakter noch eigene Rätsel mitbringt. Ich kann mich auch vorher entscheiden, was für eine Charakterklasse hat mein Charakter. Wir haben 4 Charaktere, jeder hat noch 3 Optionen. Jeder kommt noch mit eigenen Rätseln und eigenen Sachen, die er damit freischalten kann. Und dadurch bekomme ich doch noch so ein bisschen Wiederspielwert, dass ich es eben 2-3 Mal spielen kann, ja.
Das hat so ein bisschen Anleihen an eher Macro City, wie heißt es?
Micro Macro,
genau.
Ja. Genau, und wir haben auch gesagt, Wimmelbild für Erwachsene, das ist auch ein Thema, wo wir einen Trend sehen und da dachten wir, da können wir noch ein bisschen was zu beitragen. Und ich glaube, das ist uns auch schon ganz gut gelungen. Natürlich, wenn es gut läuft, würden wir gerne noch eine zweite Schriftrolle machen, aber es ist natürlich ein gewisses Experiment, was wir da mal rausgemacht haben. Also diese Form so gab es noch nicht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es ankommt.
Optisch sieht es auf jeden Fall Hammer aus.
Ja. Und wichtig auch noch zu sagen, man macht es nicht kaputt. Man muss es ja, am Anfang war es ja, glaube ich, so immer, alle waren ganz begeistert, oh Gott, was, ich mache es kaputt, ist ja fantastisch. Inzwischen ist die erste Frage, die wir bekommen, bei jedem, wenn wir sagen, das ist Rätsel, Escape, muss ich es kaputt machen? Nein, musst du nicht, es bleibt ganz, du kannst es danach sogar noch weiterverwenden, verschenken. Der Verlag möchte natürlich eigentlich nicht, dass du es verschenkst. Aber natürlich darfst du das tun.
Dann habt ihr einen Klassiker, da haben tatsächlich bei Beeple gibt es 2 Podcasts dazu und beim Olli gibt es einen wunderbaren langen Artikel dazu. Ihr bringt das Spiel Jut Nuri raus und wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Jut-Spiel und der Olli hat da akribisch die ganze Historie von Jut rausgesucht und ich habe dann noch meine Hilfe beigeboten und wir haben zusammen, es gibt da noch ein Video, das habe ich immer noch nicht geschnitten, ich schäme mich dazu, wo wir tatsächlich die ganze Jut-Reihe nachvollziehen, wie es dann zum klassischen Mensch ärgerlich nicht geführt hat, wie es sich weiter aufdröselt in andere Spiele und auch zum Doc und den ganzen Tag-Varianten geführt hat.
Spannend, da müsst ihr mir eigentlich was über unser Spiel jetzt erklären, weil ich weiß so ungefähr natürlich, wo es herkommt, aber ich glaube, die Feinheiten da könnte ich noch was zu lernen. Aber genau, es ist ein klassisches Jut-Spiel, es ist eigentlich das klassisch koreanische Jut-Nori, wie man so kennt. Es ist ein Wurf- und Schmeißspiel, wenn ich es mal so kategorisieren soll. Statt Würfel hat man Holzstäbe, wo eine Seite abgeflacht ist, die wirft man. Manche lassen ein bisschen fallen, ich schleudere die meistens mit ziemlichem Karacho irgendwo hin, weil ich finde, das macht mehr Spaß. Und je nachdem, wie die fallen, bewegt man sich eben so und so viele Felder auf diesem Parcours-Kursus, der da eben auf dem Spielfeld ist. Und der Clou ist, man kann eben auch mehrere Spielsteine stapeln. Ich kann also überlegen, wie beim Mensch ärgere dich nicht, sozusagen angenommen, ich würde jetzt sagen, ich packe jetzt 3 Figuren zusammen, kriege die gleichzeitig ins Ziel, aber wenn ich geschmissen werde, verliere ich alle 3, gehe ich das Risiko ein oder nicht. Wenn ich gut würfle oder werfe, kann ich Abkürzungen nehmen und damit noch schneller zum Ziel kommen. Und ja, wir haben das uns das genommen, dann ist es ein schönes, klassisches Spiel, was hier gar nicht so bekannt ist. Und wir haben es eben uns überlegt, wie machen wir es irgendwie spannend und modern, haben uns dann für so eine Squid Game Optik entschieden, also eine sehr stylische, ja, vom koreanischen Serienerfolg inspirierten Design. Und sind wir sehr gespannt, ob Korea-Fans das wiedererkennen, ganz bestimmt. Und wie sie das, ja, ob die Deutschen auch vom ihr Image ärgerlich nicht Vorgänger ist, ist ja eigentlich sehr deutlich älter, ob der auch den Weg hier an die heimischen Spieltische findet. Ich glaube, in Korea spielt man es zum Jahreswechsel immer.
Mhm. Darüber auch gesprochen. Darüber haben wir auch gesprochen, ja. Ich finde es auch spannend, tatsächlich, du hast vollkommen recht, wenn man es weiß, sieht man Squid Game. Ich hätte es erstmal gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, eindeutig. Wäre mir tatsächlich erstmal initial gar nicht aufgefallen, dass ihr da euch anlegt an das Design. Sehr schön. Habt ihr denn den Plan aus Pappe oder seid ihr da ganz, ganz klassisch Jut unterwegs, weil das Original Jut ist, wird auf Tuch gemacht?
Tuch. Es ist ein Pappspielplan in diesem Fall. Okay. Zum Klappen, da sind wir damit sozusagen an die deutschen Gepflogenheiten der Mensch ärgerlich nicht Darreichung orientiert. Die deutschen spielen erstmal auf ihren Spielfeldern Brettspiele.
Und ich weiß gar nicht, was habe ich hier noch was Wichtiges vergessen? Ihr habt dann eine ganze Reihe Schuldig, aber die sagt mir gerade gar nichts.
Genau, Schuldig, das ist eine kleine Reihe, mit der wir was auch mal austesten wollten. Das orientiert sich so ein bisschen an den Crime Files in einem kleineren Format. Das sind wieder drei Kriminalfälle, die aber als Kartenspiel oder als großes Kartendeck daherkommen. Und die Idee ist, diesmal sind wir nicht die Kommissare und Detektive, sondern wir sind im Grunde Juristinnen und Juristen. Und wir bekommen nach und nach Informationen zu dem Fall. Was ist vorgefallen? Wer sind die Angeklagten? Wer sind die Opfer? Was für Indizien haben wir? Und wir müssen uns regelmäßig beraten und überlegen, wen würden wir jetzt eigentlich anklagen? Warum? Und ist Schuld und schuldig wirklich dasselbe in diesem Fall? Also wer ist wirklich eigentlich verantwortlich für das, was passiert ist? Wen, wie stehen wir selber auch dazu? Es geht auch darum, dass wir uns unterhalten, wie sehen wir das? Wie sehen wir den Fall? Wie sehen wir das Verbrechen? Und wer ist unserer Ansicht nach eigentlich wirklich verantwortlich für das, was da passiert ist? Das sind drei Fälle in so kleinen Schachteln zu mitnehmen für 10 Euro. Und auch das so ein kleines Experiment, was wir mal wagen wollten. Wir dachten, warum eigentlich nicht? Überall ist mir die Rede von True Crime und Gerichtsshows. Also warum eigentlich nicht mal die Jura-Seite im Spiel verpacken?
Ja, auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Habe ich so auch noch nicht so häufig gesehen, dass man den Anwälte verkörpert, gerade in dieser Art von Fallspielen dann.
Ja, und ich glaube, damit haben wir unser Non-Books. Ihr merkt schon, dass ich so, das ist ein Buchverlag, jetzt kommen wir jetzt mit Non-Books sagen, also unser Spieleprogramm. Glaube ich, das sind, glaube ich, unsere Neuheiten, ja.
So alt wollte ich gerade sagen, wobei ich noch sagen wollte, wir haben noch aufgenommen in unserer Liste, ich weiß nicht, ob du da auch noch ein paar Worte zu verlieren willst, aber das macht der ja auch schon länger. Wir haben tatsächlich noch ganze 4 Adventskalender bei euch aufgeführt, die ja auch total verschiedene Ansätze haben. Ich glaube, einer ist sogar noch ein großer 3D-Aufbau und so. Mhm. Vielleicht willst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja klar, also die Adventskalender, die sind aus unseren Escape-Spielen entstanden oder Escape-Büchern und Spielen entstanden. Und da waren wir selber überrascht, wie groß da die Nachfrage ist. Also die sind super beliebt und ist ja von Idee auch ganz cool. Also man hat in der Regel bei unseren Adventskalendern dann die Möglichkeit, eben jeden Tag ein Türchen aufzumachen. In diesem Türchen ist dann eben nicht Schokolade oder sonst irgendwas, sondern ist ein Rätsel. Und ich habe über diese 24 Tage eine Rätselstory und habe jeden Tag was daran zu rätseln. Und also richtig, der 3D-Adventskalender, das ist unser Flaggschiff, kann man in diesem Fall wirklich sagen, weil es ist in diesem Fall die Titanic. Also es ist ich bekomme mitgeliefert ein Modell aus Pappe, das ich zusammensetzen kann, ist insgesamt, ich habe nachgemessen, 90 Zentimeter lang dann, und dann hat man dann ein Titanic-Modell. Es ist jetzt nicht naturgetreu, aber es hat ein paar Räume, in denen ich sozusagen spielen kann. Und ich kombiniere die Sachen, die ich in den Türchen finde und den Sachen, die ich eben auf diesem Schiff sehe, und arbeite dann sozusagen mit Sherlock Holmes durch die Titanic hindurch, um einen Kriminalfall zu lösen. Und das fand ich ein super spannendes Projekt. Das war auch, ist eine große Hausnummer, so ein Projekt. Also die Titanic haben auch lange daran gearbeitet, dass die auch leicht aufzubauen ist, dann auch steht und hält und nicht. das ist ja ein Modell, das steht ja immer fast einen ganzen Monat auf dem Küchentisch. Das muss natürlich auch, es darf auch nicht auseinanderfallen. Und da haben wir wirklich ein schönes gebaut. Im letzten Jahr hatten wir das schon mal, da gab es immer ein Herrenhaus, also ein bisschen Puppenhaus-Optik zum Aufbauen. Bei der Titanic gehen wir es mal weiter. Und nächstes Jahr wird es auch wieder einen geben. Aber da verrate ich noch nicht, wo es hingeht. Genau. Und ansonsten, viele Eventskalender sind eben dann auch Bücher, die wir dann haben. Also die 24 Days Escape-Reihe ist sozusagen unsere langlaufende Escape-Reihe da. Auch die sind im Grunde Spielbücher, wo ich je nach Rätsel dann gucken muss, welcher Seite geht's weiter. Und muss jede Seite, diese Seiten, die hängen so zusammen, die sind so perforiert und haben so zusammen eine Seite und muss den jeden Tag auftrennen und finde dann so ein Statürchen raus, was da für Seiten los ist. Und eine Fallakte gibt's auch mit Adventsthema. Da bekomme ich dann 24 Umschläge, Briefe aus dem Knast und jeden Tag bekomme ich mehr Infos zu einem Fall, den ich da lösen muss.
Was auffällt, ist vielleicht, was teilweise zwischen den Zeilen noch nicht da ist. Ihr deckt ja schon ein breites Spektrum ab, aber ein Kennerspiel oder Expertenspiel sehe ich da jetzt aktuell nicht, wobei dafür jetzt der Frech Verlag und Top wahrscheinlich auch nicht bekannt ist. Aber gehen wir davon aus, dass ihr im Moment erstmal in dem Familien-, Kinder- und etwas gehobenen Familienspiel aktiv seid in den nächsten paar Jahren oder kommen da vielleicht auch andere Genres, die man aus dem Kennerbereich kennt?
Genau, also erstmal würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf die klassische Mitte, den Familienspielbereich. Manches geht in Richtung Kinderspiel, manches geht in Richtung gehobenes Familienspiel. Sag mal, unser Kunterpunkt geht eben auch in Richtung Kennerspiel. Aber man darf jetzt tatsächlich keine riesen Gamer-Spielboxen mit 3D-gedruckten Miniaturen und Ähnliches von uns erwarten. Das ist nicht unsere Richtung erst einmal, sondern da gehen wir in Richtung Familienspiel. Und das ist auch das, was uns erstmal interessiert, wo wir uns erstmal aufbauen wollen. Und wir werden gelegentlich sozusagen Testballons in die eine oder andere Richtung auch mal schicken und gucken, wie das aufgenommen wird und dann eben auf das reagieren, wo die Nachfrage ist, auf jeden Fall. Aber wir glauben eben, das deutsche Familienspiel hat eine große Tradition und da steckt auch unglaublich viel Innovation auch drin, auch wenn wir eben sehen, was wir so von Autoren und Autoren zugeschickt bekommen. Da sind unglaublich viele spannende Ideen in großen wie in kleinen Boxen. Und da wollen wir uns erstmal umschauen. Das passt eben auch zu dem Rest unseres Programms. Also es soll ja auch andere würden jetzt anfangen, Gloomhaven 2 irgendwie im Frech Verlag zu machen. Da hätten, glaube ich, unser Vertrieb Probleme, den Markenkern noch irgendwo glaubhaft zu vermitteln, wenn wir jetzt hier das Häkelset neben Gloomhaven legen. Wobei es auch, ich will nicht ausschließen, dass nicht ein spannendes Konzept dahinter stecken könnte, aber für den Moment, genau. Das Familienspiel ist erstmal Frech Verlag Spielekern.
Das sind ja ein paar Neuheiten. Wie sieht denn da eure Redaktionsmannschaft aus? Bist du da aktuell alleine oder seid ihr demnächst mehr? Oder wie viel seid ihr denn wie viel waren es jetzt, wenn man alle Neuheiten zählen würde, wahrscheinlich so knapp sogar 12 Neuheiten?
Genau, also man muss ja dazu sagen, wir haben in unserem Team, ist ja traditionell heißen wir das Rätselteam. Wir werden jetzt da waren wir das Rätsel- und Spielerteam. Wir werden jetzt zum Spiel- und Rätselteam. Allerdings, alle diese Standbeine bleiben ja noch. Also wir machen auch noch Kreuzworträtsel, Sudoku-Bücher, Gehirnjogging gibt es eben auch noch. Wir haben Adventskalender zum Spielen. Wir haben jetzt eben Brettspiele, Familienspiele. Wir haben die Escape-Bücher. Das Team besteht eigentlich aus 3 Leuten. Also auf der Redaktionsseite, das heißt bei uns Produktmanagement. Heute bin nur ich da, es sind aber eben noch 2 weitere dabei, der Marcel und die Marie. Vielleicht lernt ihr die auch noch kennen auf der Messe. Wir kriegen Verstärkung, denn wir wissen auch, okay, für 3 Redakteure ist das doch eine ganze Menge. Die haben natürlich das Glück im Verlag, wir haben sozusagen die Herstellung, die Grafik, das sind alles eigene Abteilungen, auf die wir uns verlassen können. Auch bei Büchern, auch der Einkauf. Wir müssen also nicht jedes Mal eine Druckerei anfragen, sondern das macht jemand für uns. Bei Spielen sieht es anders aus. Das machen wir dann direkt selber, weil es ist deutlich einfacher, wenn man das Spiel kennt, zu fragen, was für Komponenten brauchen wir denn eigentlich, als das zu versuchen, mit Stille Post zu regeln. Aber wir kriegen Verstärkung. Also noch eine weitere Kollegin kommt im Dezember dazu und zur Messe kommt bereits jemand dazu, den vielleicht manche kennen. Hilko Drude ist, glaube ich, kein Unbekannter in der Spieleszene. der wird uns verstärken. Und da freue ich mich schon auch sehr, ihn dabei zu haben, weil er hatte doch ein Fachkenntnis und ja, einen Blick auch in andere Spielemärkte, die, glaube ich, sonst niemand von uns hier hätte. Und er schickt mir schon jeden Tag, er ist noch nicht eingestellt, aber er schickt mir schon jeden Tag, sagt, die müssen wir treffen und mit denen habe ich schon gesprochen und das müssen wir uns angucken. Also wenn ihr also in nächstes Jahr eine ganze Menge Spiele aus Lateinamerika zum Beispiel seht, dann werdet ihr da sehen, das war Hilkos Handschrift in unserem Programm.
Das wäre sehr eindeutig, ja. Sehr schön.
Ja,
sehr
wir schön. Hoffen natürlich auch in Zukunft weiter wachsen zu können, also solange wir genug Ideen haben. Und ich selbst war auch überrascht, wie viele Autoren und Autoren so spontan auf uns zugekommen sind. Also ich war jetzt ja auch zum allerersten Mal als Redakteur auf der Satztreffen in Göttingen, dem Spieleautorenzunft-Treffen. Mhm. Und ich dachte so, uns kennt ja keiner. Wir sind ganz neu und wir werden wahrscheinlich so traurig in der Ecke sitzen und niemand wird uns. Das Gegenteil war der Fall. Ich war wirklich überwältigt, wie viele da direkt auf uns zukamen und waren eigentlich nur rundum beschäftigt, um Spieleideen anzugucken und Konzepte und Tests zu spielen. Also es passiert unglaublich viel gerade und da wollen wir mitmischen und im besten Fall natürlich auch noch das Team auch noch wachsen lassen. Also ja, wenn da draußen noch Leute sind, die sagen, hier, ich würde gerne mal Spieler-Redakteur, Redakteurin werden. Wir hätten dann da wahrscheinlich...
bei dir melden.
Vielleicht mal melden. Heute oder in den nächsten Jahren könnte ja was dabei sein.
Verstehe. Jetzt kommst du ja weniger aus dem Buchsegment, hast du ja gesagt, da kommt zwar der Verlag her, aber du jetzt in persona nicht. Ich weiß aber ja, wie du zu Beginn gesagt hast, dass du bei dem einen oder anderen Rollenspielprojekt tiefer involviert warst. Und ein Rollenspiel ist ja im Kern per se auch eine Art Buch. Ne? Ja. Also eigentlich oft. Wie ist denn die Arbeit, wenn man so ein Rollenspiel fertigstellt als Redakteur oder auch als Autor versus wenn du jetzt in das Brettspielsegment guckst? Das ist ja schon wahrscheinlich eine andere Art, wie man damit umzugehen hat.
Definitiv, ja. Also am ähnlichsten ist es noch da, wo wir so Escape-Rätselbücher haben, logischerweise. Aber es ist definitiv was anderes. Also der erste Unterschied ist, wenn wir jetzt eigene Rollenspielbücher gemacht haben, dann kommen die Ideen halt in der Regel aus der Redaktion selber. Man setzt sich hin und sagt, wir bräuchten noch ein Abenteuerband dazu. Dazu suchen wir, entweder schreiben wir selber was. Ich habe auch viel selber geschrieben. Wir suchen eben jetzt jemanden, der das macht. Das gibt's eben so auch. Aber dass jemand sozusagen mit einem fertigen Spiel an einen Verlag herantritt und sagt, hier, das ist getestet, ich habe das gemacht und das ist spielreif und so, ich habe einen Prototyp gebaut. Das gibt es bei Rollenspielen nicht so häufig. Es gibt es auch, aber nicht so häufig wie im Spielebereich. Was übertragbar ist auf jeden Fall, ist einfach die Art, das Weise, wie funktionieren eigentlich Druckprodukte im Allgemeinen. Also auch diese Nonbooks sind am Schluss ja, liefert man PDF-Daten an der Druckerei. Ob es jetzt auf ein Buch kommt, was bei Rollenspielen meistens dicker ist, als was wir im Frechverlag haben. Ich glaube, in 400 Seiten Buch für ein Spielbuch haben wir nicht hier im Verlag und ich glaube, das wird auch erstmal nicht kommen. Für Rollenspiele wäre das ja eine ganz normale Größe. Aber dass man mit gewissen Begrifflichkeiten was anzufangen weiß, die man braucht im Layout, die man braucht im Satz und so weiter, das ist auf jeden Fall hilfreich. Der größte Unterschied für mich war einfach, dass das Team einfach größer ist. Also, dass so ein Verlag, der eine ganze Bandbreite eben an Büchern und Spielen macht, dass einfach, wie viele Leute da einfach mitarbeiten. Und im Rollenspielverlag sind es ja doch oft große, Ulysses vielleicht mal ausgenommen, und sind es ja doch oft kleine Teams, wo viel Mädchen für alles Arbeit ist. Und so habe ich es dann ja auch selber gemacht und gelernt, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, ich gebe jetzt dieses Manuskript in die Herstellung, die bauen das Buch auf oder das Spiel auf. Das war für mich eine neue Erfahrung. Das ist nicht unbedingt schlecht. Also das hat schon was, ja.
Ja, du musst ja auch nach anderen Regeln agieren, ne? Also wie wir, also das Fachwissen, was wir da haben, ohne Redakteur zu sein, ist ja zum Beispiel die Toleranzgrenze, wo der Schnitt ist bei Pappmarkern, dass man da ein bisschen Abstand halten muss. Das gibt es wahrscheinlich ja so im Bücherbereich nicht so krass, ne? Also das macht ja die Prüfung der Druckunterlagen wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger. Und ihr müsst ja auch mit Holz und sowas agieren, ne? Mit Markern und Lieferketten, schätze ich mal.
Die Lieferketten sind auf jeden Fall so eine Sache. Also ich glaube, würden wir jetzt, ja, hätte ich bei D&D irgendwie bei Wizards of the Coast gearbeitet, hätte ich auch überlegen müssen, wie kommen die Sachen aus China eigentlich hierher. Das ist aber etwas, was ich erst hier herausgefunden habe, wie das funktioniert. Und das ist natürlich schon, man muss sehr lange im Voraus planen ja auch. Also wenn man sagt, die Sachen müssen irgendwie jetzt per Seefracht kommen. Also wir arbeiten jetzt sozusagen an den Produkten für den nächsten Herbst. Und die müssen jetzt fertig werden, allmählich. Das ist natürlich schon eine ganz andere Herangehensweise und eben auch, dass man auch noch stärker eben schaut, was sind so die Trends, was ist so neu. Rollenspiele sind ein langsameres Medium, sage ich mal. Also wenn wir jetzt die OSR, der Oldschool-Reihe eben sehen, da stört es auch niemanden, wenn ich sozusagen ein D&D-System von vor 30 Jahren nochmal ein bisschen neu auflege. Das ist alles noch etwas selbstgemachter zum Teil. Und bei Brettspielen merkt man schon die Ansprüche. Ist bei Rollenspiel eigentlich auch so. Man merkt es eigentlich auch da. Also die Ansprüche der Kunden steigen auch zusehends, also eben was Grafik angeht, was Spielmaterial angeht. Und der Horizont ist ja auch größer geworden. Also durch die Crowdfundings und Kickstarter haben auch viele Leute einfach im Blick, was es auf dem globalen Markt an Spielen gibt. Und man geht nicht mehr nur jetzt sozusagen an den Spieleladen in der Ecke und sieht die 5 Spiele, die da stehen. Oder bei Rollenspielen die 5 Rollenspiele, die da stehen. Sondern man hat einen weiteren Blick. Also das ist tatsächlich vergleichbar geworden.
Okay, ja, vielen Dank für den Vergleich, weil das ist, finde ich persönlich ein super, mega spannendes Thema, weil ich noch nie so tief in die Rollenspielentwicklung bisher noch nicht so reingeschnuppert habe. Deswegen war der Vergleich mal auf jeden Fall sehr gut.
Und natürlich auch sagen muss, Brettspiele lassen sich besser spieltesten als Rollenspiele.
Oh, würde ich ist sagen. Das so? Ist sich jetzt genau andersrum gedacht.
Ja, also sagen wir mal so, eine Runde eines Brettspiels dauert eine halbe Stunde.
Ja.
Eine Runde von einem Rollenspiel, wenn ich es wirklich spiele, dauert 4 Stunden und braucht im Zweifel auch eine große Gruppe. Und also ich bin in der Lage, in einer Sitzung einfach mehrere Iterationen desselben Szenarios durchzuspielen. Klar, kann ich also dasselbe Szenario im Rollenspiel nehmen. Aber wenn ich das 10-mal durchspielen will, dann bin ich schon eine ganze Woche beschäftigt. Und das kann ich bei einem Brettspiel-Szenario will ich jetzt einmal testen, einmal ordentlich. Dann geht das im Zweifel etwas schneller.
Aber beim Rollenspiel kannst du es halt per Kamera und Audio machen. Bei vielen Brettspielen geht das nicht. Da musst du vor Ort an einem Tisch sein mit der Spielgruppe. Was unter anderem der Grund ist, warum ein paar Verlage ein paar Neuheiten nach hinten geschoben haben, so die letzten 2 Jahre.
Das ist absolut ein Punkt, ja. Also das haben wir eben auch gemerkt, dass wir im Team, wir haben eben so Tage uns festgesetzt, da sind wir alle im Büro, setzen uns an den Tisch und dann spielen wir. Es gab dann ja auch wirklich sehr schöne und nette Versuche, eben in den Corona-Jahren eben auch von Autoren ihre Spiele zu präsentieren. Da haben sie auch viele Mühe gemacht. Aber man merkt es eben doch, wenn man am Tisch sitzt, die Sachen in der Hand hat, dann ist es was ganz anderes. Und sei es zum Beispiel einfach nur, auch anders als bei Rollenspielen, da taucht es eben auch, wenn man den Charakterbogen in der Hand hat. Was ist praktikabel eigentlich? Also es sieht auf dem Bildschirm aber alles schön aus. Wenn ich jetzt die Karten in die Hand nehme, sage ich, Moment, wenn ich die auffächere, dann sehe ich die Zahlen nicht mehr. Die Zahlen müssen dastehen. Ähnlich wie beim Charakterbogen, alles, wo ich radieren muss, muss entweder unten oder rechts sein, damit ich nicht alles verwische. Das sind also Sachen, denke ich, okay, das sind Sachen, die findet man erst raus, wenn man es in der Hand gehabt hat. Und das Bücher machen kann man recht gut aus dem Homeoffice alleine und eben nur wir schicken uns Daten zu. Bei Spielen ist das sehr schwer möglich.
Ja, da bin ich ja gespannt. Ihr seid ja doch relativ neu. Ich hoffe, es passiert euch nicht, aber es ist kein Verlag gegen gefeit, die typischen Anfängerfehler. Ne? So eine 6 oder 9 ohne Punkt, ohne Strich. Bei Kartenspielen die Zahlen nicht in alle Ecken packen.
Also ich bin ganz sicher, wir werden jede Menge Anfängerfehler machen. Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wir sind der erste Verlag in der Welt, der keine Anfängerfehler macht. Wir versuchen zu lernen. Ich meine, wir gucken uns natürlich auch aufmerksam an, wie alle anderen ihre Probleme gelöst haben, was die eigentlich alles Kluges sich ausgedacht haben über die Jahrzehnte. Und man geht auch ganz anders in so einen Spielladen inzwischen rein. Also man guckt sich direkt Boxen anders an, stellt fest, Moment, interessant, wo haben die ihre Icons platziert? Wie benennen die das überhaupt alles? Haben die eine Bücherseite an der Seite oder haben sie alles vertikal oder horizontal gedruckt? Das ist, man guckt plötzlich anders drauf und man sieht jeden Tag was, wo man denkt, das ist gut, das sollten wir eigentlich auch machen. Also ich glaube, da lernt man auch nicht aus. Und da werden wir auf jeden Fall auch wachsen und Aber ich denke, was wir jetzt haben, ist schon ein spannender Sache, denn wir haben ja auch, wie gesagt, du hast Rita erwähnt, wir haben Norbert von erwähnt, wir haben ja auch altgediente Leute dabei, die schon direkt wissen, worauf es ankommt.
Das stimmt. Außerdem bist du ja jetzt direkt in der Szene drin. Da gibt es ja so schöne Sachen wie das Redakteurstreffen und
verschiedene. Von dem sprichst du immer wieder, ja?
Ja, ich habe da nur Ich war nie da, ich habe da nur Positives gehört. Ja. Und es soll ja auch das ein oder andere Event geben, wo Redakteure sich gegenseitig unterstützen, habe ich gehört. Das wird sicherlich spannend, weil der Austausch ist, glaube ich, gerade wenn man es hauptberuflich macht, wie du ja dann das tust, sehr, 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 sehr spaßig auch.
Bin ich auch wirklich sehr gespannt. Und das würde ich sagen, ist vielleicht noch eine Gemeinsamkeit zur Rollenspielszene. Es ist sehr kollegial alles. Also wirklich, sei es jetzt zwischen Verlagen und der Autorenschaft oder sei es eben zwischen den Verlagen untereinander. Es ist jetzt keine Ellenbogen, wer frisst hier wen Sache, sondern man hilft sich gegenseitig, alle sind per Du. Und wenn es eben heißt, okay, diese Idee passt nicht zu uns, geh doch zu denen passt es gut. Also das ist was ich eigentlich auch sehr angenehm und sehr wertvoll finde in dieser Szene. Also es ist einfach nette Leute unterwegs sind.
Das glaubt ja auch keiner, wenn er nicht mal in die Szene reingeschnuppert hat, weil aus anderen Berufen gibt es das nicht. Und es ist sogar mehr als kollegial, weil es ja firmenübergreifend ist.
Ja, das ist, es ist ja am Schluss haben wir halt ein gemeinsames Hobby, was uns verbindet. Und ja, am Anfang habe ich auch überlegt, Moment, ich bin jetzt beim Verlag, muss ich jetzt die Leute siezen irgendwie, wenn ich jetzt im, dachte ich aber, Moment, wenn ich mit dir am Tisch säße, käme ich doch nicht auf die Idee, dass nein, ihr müsst mich jetzt Herr Dr. Droste nennen, wenn ich mit euch spiele. Gibt es ja auch, im Rollenspielbereich gibt es sehr wenige, die darauf bestanden haben, dass man sie mit Insider kennen vielleicht. Es gibt einen Rollenspielautor, der mit Doktor und seinem Nachnamen auf dem Cover stand.
Gucken. Ich weiß auch von dem einen oder anderen Siezer, aber das sind eher ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen.
Ja, vielleicht, wenn ich da älter werde. Ich bin ja noch recht jung.
Ja, dann danken wir dir vielmals für das Interview. Wer dich live sehen will oder die Neuheiten Spiel testen möchte, kaufen möchte, kennenlernen möchte, der kann das auf der Spiel in Essen machen. Da sind wir und ihr ja auch in voller Mannschaft.
Absolut.
Euer Stand ist in Halle 2 E120, wenn unsere Vorschau richtig ist.
So ist es, genau. Da ist sie richtig. Da bin ich da auch die ganze Messe über, das Team natürlich auch. Und ja, wir freuen uns auf euch. Also kommt vorbei zum Schauen, zum Testspielen, zum Kaufen, zum Schnacken. Freuen wir uns.
Und wir sind ganz gespannt, wie der freche Verlag sich mit seinem Produktportfolio die nächsten Jahre entwickeln wird. Wir werden das live mitverfolgen.
Alles klar. Dann vielen Dank für das Interview, dass ich hier sein durfte. War ein netter Abend.
Und dann sagen wir schöne Grüße nach Stuttgart und allerspätestens in 4 Wochen sehen wir uns in Essen. Ne?
So ist es.
Bis dahin. Danke dir für deine Zeit.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.
Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.beeple.de.